Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und in der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal den Nils Rommeis. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an den Nils, der war vor einigen Episoden schon einmal zu Gast und hat über seine Reise nach Australien und zwar nach Queensland berichtet. Ja, und nun ist er gerade frisch zurück von der letzten Reise und zwar war er vor kurzem mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Indonesien und zwar in Raja Ampat. Und natürlich hatte dort Nils auch wieder seine Kameras mit dabei und hat beeindruckende Foto- und Videoaufnahmen mitgebracht. Die können wir übrigens bald bewundern in seiner eigenen Videoserie auf seinem YouTube-Kanal Komm mit auf Expedition und ich bin schon sehr gespannt und es gibt sicherlich tolle Aufnahmen zu bewundern. Aber zunächst einmal schaute er bei uns freundlicherweise im Podcast vorbei und hat sich mit mir über diese tolle Reise zu diesem paradiesischen Archipel im Indopazifik unterhalten. Und ich war sehr neugierig und wollte alles wissen zur Anreise, wie man dort auf den Inseln vorankommt, zur Infrastruktur, den Unterkünften und was Nils und seine Familie dort alles erlebt haben. Also, viel Spaß mit Nils und seiner Reise nach Raja Ampat. Travelisto,
der Reisepodcast für aktive Familien mit Jenny
und Andi. Hallo Nils, schön, dass du wieder da bist und zwar frisch quasi, kann man auch sagen, zurück von einer spannenden Reise und ich freue mich, dass du zum erneuten Mal wieder unser Gast bist und über diese Reise berichtest. Also hallo erstmal.
Hallöchen, Andi. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Und ja, ich glaube, es wird eine ganz, ganz spannende Geschichte, was ich die letzten Wochen erlebt habe.
Ja, der Nils, der war ja schon einmal zu Gast bei uns. Vielleicht willst du dich einmal nochmal ganz, ganz kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die die letzte oder die vorletzte Episode über Australien, Queensland nicht gehört haben mit dir. Schande auf euer Haupt, aber vielleicht sag mal ganz kurz, wer du bist.
Jawohl, also bin der Nils Rommeis und ja, bin jetzt schon seit einigen Jahren Reisender und Abenteurer nebenher. Bin sehr spezialisiert auf das Wildlife, auf das Filmen vor Ort. Hab einen YouTube-Kanal, der nennt sich Komm mit auf Expedition, wo ich jede Reise am Ende genau beleuchte, da richtig, richtig tief reingehe. Die Reisen mache ich zum Großteil mit meiner Familie zusammen, also mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Und ja, haben da eigentlich immer eine richtig, richtig gute Zeit. Setze mich sehr für den Naturschutz vor Ort noch ein und für das Aufzeigen auch der Probleme vor Ort. Und das ist so meine Passion. Und ich suche mir natürlich auch häufiger mal Reiseziele aus, die jetzt nicht unbedingt jedem jetzt so gleich im Kopf vorne anliegen.
Da hast du direkt schon mehrere Steilvorlagen mir geliefert. Nein, erstmal schon, ich finde das total cool, dein Projekt oder das, was du machst und das, was dich umtreibt und was dann am Ende auch bei rauskommt. Also finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und deswegen macht es auch Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und deine Tochter ist sie noch im Kindergarten?
Ist im Kindergarten, genau, wird tatsächlich morgen 4 Jahre alt.
Okay, weil das ist bitter, wenn ich dann sehe, dass du hier vor kurzem noch unterwegs warst und wir müssen hier mit unseren Schulkindern unser Dasein fristen im trüben Deutschland und du reist um die Welt und dann denke ich mir, okay, das waren noch gute Zeiten, wo man so ein bisschen unabhängiger oder auch zeitlich flexibler reisen konnte. So, jetzt erzähl doch mal, wo du warst und ich will mich auch sehr dafür interessieren, weil du es gerade erwähnt hattest, dass du jetzt nicht so die 0815 Reiseziele, würde ich jetzt mal sagen, ansteuerst, sondern also wie seid ihr auf die Idee gekommen, dorthin zu reisen?
Genau, also wir waren jetzt vor 3 Wochen sind wir wiedergekommen in Raja Ampat. Raja Ampat ist in West-Papua, gehört politisch mit zu Indonesien und liegt auf, ich sag mal so, auf dieser großen Insel Papua-Neuguinea, ganz am westlichen Teil. Und Raja Ampat war die letzten Jahre immer mehr so ein bisschen so ein Geheimziel oder hat sich als dessen rauskristallisiert. Du hast halt eine unfassbare Biodiversität, also sowohl unter Wasser, weswegen die meisten dahin fliegen zum Schnorcheln und zum Tauchen, als auch Überwasser. Das Überwasser interessiert mich natürlich auch, viele andere bisher noch nicht. Und das war halt auch ganz gut, weil dadurch hattest du noch unausgetretene Pfade und konntest noch richtig, richtig viel auch entdecken. Und ja, dazu gekommen sind wir eigentlich vor vor 6 oder 7 Jahren, als wir unsere erste Reise nach Sulawesi hatten. Und da haben wir in einer Unterkunft haben wir ein Pärchen aus den Niederlanden kennengelernt. Und haben uns mit denen unterhalten, wie toll das ist mit dem Schnorcheln in Sulawesi. Da waren wir damals im Bunaken-Nationalpark. Und haben sie gesagt, na, wenn du das richtig gut fandest, dann musst du unbedingt mal nach Raja Ampat. Und so kam eigentlich so dieser Funke. Der hat sich die Jahre immer weiterentwickelt. Und ich sag mal, als unsere Tochter noch sehr, sehr klein war, war das erstmal noch noch keine Alternative, weil ich komme gleich nochmal dazu. Das war tatsächlich ein richtiger Ritt, überhaupt dahin zu kommen.
Das würde mich auch
Und
interessieren gleich, genau.
das war schon unfassbar. Und ja, jetzt haben wir es tatsächlich gewagt. Also das war schon, ja, also es waren hinwärts 25 Stunden und 35 Minuten, zwei Zwischenstopps und Rücktours, ich habe es mir extra mal aufgeschrieben, waren es 31 Stunden.
Okay, aber dann einmal nochmal vorweg, damit wir es auch alle wissen. Raja Ampat, ist das ein Ort, eine Region, ein Archipel? Ich hatte mich ein bisschen schlau gemacht, weil mir war es so richtig noch kein Begriff. Ich habe mal gegoogelt und dann habe ich einfach nur wahnsinnige Bilder gesehen. Man sollte es eigentlich gar nicht googeln, wenn man da nicht hin will. Erzähl mal, damit wir das einordnen können.
Also das ist tatsächlich ein Archipel. Also dieses ganze Gebiet werden auch die Vogelkopp-Inseln genannt, im Deutschen. Und Raja Ampat ist gleichzeitig ein Nationalpark, der unter Schutz steht. Und das Besondere daran ist, dass einer der wenigen Orte auf der Welt ist, wo sowohl der Primärregenwald über Wasser als auch das Korallenriff unter Wasser geschützt ist. Und du wirklich Primärregenwald hast, der in ein geschütztes Korallenriff übergeht. Und das hast du halt auf ganz, ganz oder in ganz, ganz wenigen Orten überhaupt auf der Welt.
Ja, Wahnsinn. Du hast gesagt, die Anreise war relativ lang. Wenn man sich das dann auf der Weltkarte anguckt, liegt das ja auch nicht direkt um die Ecke. Erzähl doch mal, von wo ihr losgestartet seid und wie dann so die Reise dahin war, damit man so ungefähr auch ein Gefühl dafür kriegt, wie man da hinkommt und wie weit das auch ist, ne?
Ja, das stimmt. Wir sind wieder gestartet von Frankfurt aus, sind von Frankfurt dann geflogen nach Doha. Von Doha sind wir dann weiter nach Jakarta und dann von Jakarta nach Sorong. Sorong ist der Platz und der Flughafen, über den man am Ende fliegen muss, hat keinen internationalen Flughafen, sondern nur einen lokalen, also einen nationalen. Deswegen kommt man auch nur über Jakarta hin. Mittlerweile gibt es aber, glaube ich, noch eine Verbindung von Denpasar, von Bali aus. Kann man auch rüberfliegen. Ja, und wenn man dann tatsächlich angekommen ist in Sorong, muss man sich dann ein Taxi nehmen, muss dann zum Hafen hinfahren. Und da sei von vornherein schon gesagt, also Sorong ist jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt. Die ist tatsächlich unfassbar dreckig, laut, chaotisch. Lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Meine Frau hat auch tatsächlich wieder am Anfang erst leicht die Krise bekommen, als wir angekommen sind. Und dann hat gesagt, wo sind wir hier noch gelandet? Es war wirklich, ja, die Flüsse, die durch die Stadt gehen, kann man sich tatsächlich so vorstellen, wie die Flüsse, wenn man so häufiger mal aus Indien, aus den Großstädten sieht, ist wirklich Müll ohne Ende. Das ist erschreckend. Und dann zwischendurch wurden wir dann noch angehalten von, naja, einer Traube von Männern, die sich um das Auto drum rumgestellt haben und einen Wegezoll haben wollten. Das Ganze ist natürlich nicht irgendwie wirklich so, sondern ja, sondern wird halt so ein bisschen fingiert. Es waren am Ende, es war nicht viel Geld, es waren am Ende 30 Cent, diese Wegezoll haben wollten. Es war aber trotzdem erstmal eine, ja, unangenehme Situation, sage ich mal, weil der Fahrer hat dann auch tatsächlich alle Scheiben runtergelassen.
Ja,
Und
bravo.
wir saßen dann da drinnen, so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Wir haben das dann da brav bezahlt, dann konnten wir auch weiter.
Das waren Passanten
Das
oder
waren quasi
Polizisten
wie,
oder?
nee, nee, nicht Polizisten, quasi wie Passanten. Das war eine Traube von Männern.
Oh, ey.
Die haben sich kurz vor dem Hafen bei der Straße hingestellt, haben dann das Auto angehalten. Unser Fahrer hat dann gesagt, ihr müsst jetzt was bezahlen. Ich glaube, 5.000 indonesische Rupien waren es, glaube ich. Müsst ihr jetzt bezahlen, dass wir weiterfahren können. Okay, gut. Dann haben wir das brav bezahlt und sind immer weitergekommen. Wir dachten in dem Moment noch, naja, vielleicht ist es generell so. Wir haben uns später mit anderen unterhalten. Die haben dann gesagt, nee, das ist eigentlich nicht so. Also das war wild. Von daher kann ich jetzt rückblickend allen empfehlen, sucht euch nicht vor Ort einen Taxifahrer, sondern sprecht vielleicht von vornherein direkt mit der Unterkunft und lasst euch vom Flughafen abholen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Und dann muss man erstmal in den Hafen rein, also wir jetzt, und mussten Fährtickets holen. Weil um von Sorong aus auf diesen Archipel zu kommen, und man muss über Vaisai, das ist quasi wie die Hauptstadt, sage ich mal, Raja Ampat, muss man erstmal drüber, weil da drüber muss man sich dann noch den Permit holen, also die Genehmigung mehr oder weniger, diesen Nationalpark zu besuchen. Und dann kauft man diese Fährtickets. Es gibt einmal die ganz normalen und die VIP-Tickets. Ich kann definitiv die VIP-Tickets empfehlen. Ihr habt da ein bisschen mehr eure Ruhe. Es ist klimatisiert. Ihr habt eine Toilette. Das ist definitiv wesentlich besser. Und der restliche Teil ist gerade durch die Einheimischen relativ verraucht. Und dann steht daneben, sitzen dann aber noch mal so zwei, drei Leute, die wollen dann auch noch mal zusätzliche Steuern haben. Ja, vom Land. Ja, alle die in Indonesien schon waren, die kennen das häufiger, diese Dinge, sag ich mal. Und ja, von da aus sind wir dann auf die Fähre, dann sind wir, glaube ich, noch mal 2,5 Stunden nach Vaisai mit der Fähre gefahren. Und dann kommen sofort sogenannte Porter auf euch zu. Die wollen dann eure Sachen, eure Koffer zu diesem Nationalparkbüro tragen, sage ich mal. Sprecht das auf jeden Fall vorher ab mit denen, was ihr bezahlen müsst, wie viel sie haben wollen und ob ihr das überhaupt wollt. Es kann sein, dass ihr wirklich ein paar Mal richtig deutlich sagen müsst: Nein, wir wollen das nicht. Wir waren nach dem langen Flug extrem gerädert und waren erstmal froh, mussten dann aber tatsächlich 100.000 Rupien pro Porter bezahlen, also für zwei Porter dann 200.000, was gerade für das Land wirklich extrem viel ist. Weil gerade in diesem Gebiet liegt so das durchschnittliche Einkommen so zwischen 90 und 120 Euro im Monat pro Person. Und da ist das schon relativ hoch.
Das ist ja immer so eine doofe Situation, finde ich, also generell, ne? Also du bist da als Fremder oder als Tourist, kommst du halt an und bist da so ein bisschen aufgeschmissen und man kann das also auch so schwer einschätzen, was ist jetzt im Rahmen, was ist jetzt normal oder wie verhält sich dann auch bei so einer Taxigeschichte? Und natürlich, was bleibt dir anders übrig? Da musst du da halt das halt zahlen. Aber das sind halt dann so Sachen, das ist dann, ja, da hat man dann irgendwie so ein komisches Gefühl, oder weiß auch nicht, wird man jetzt hier gerade über den Tisch gezogen, auch von irgendwelchen Leuten, ne? Und wenn dann, wie du gerade sagtest, dann irgendwelche Gebühren, also ne, natürlich gibt man den Leuten halt vielleicht mal was, aber wenn das dann überdurchschnittlich hoch ist, dann denkst du ja auch so, ne, also
Ja,
schwierig, ne, so.
das ist so.
Ist das denn eine beliebte Touristengegend oder fallt ihr da als Westeuropäer oder Europäer besonders auf, weil es einfach wenig Leute da unterwegs sind, das, ne, das könnte ja auch dann
Also
ausschlaggebend sein.
ich sag mal so, wir sind gelandet, jetzt muss ich überlegen, an einem Montag. Genau, Samstagabend sind wir losgeflogen, Montag früh sind wir angekommen. Und da waren, ich würde mal schätzen, auf diesem Boot so um die 30, 35 westliche Touristen. Also westliche Touristen sind da bekannt. Hast du auch immer häufiger da. Es bleibt trotzdem natürlich zum Glück, sage ich mal, irgendwo ein Geheimtipp. Es ist noch nicht komplett überlaufen. Das liegt aber wahrscheinlich auch an den Strukturen vor Ort. Du hast einzelne westliche Lodges oder vom Standard westliche Lodges. Raja Ampat ist aber vor allen Dingen bekannt, dass du da unfassbar viele Homestays hast. Das heißt, du mietest dich bei einer Gastfamilie am Ende ein und hast diese Gastfamilie, die sich um dich kümmert. Das heißt, dass natürlich auch viele Unterkünfte sehr, sehr einfach sind. Na, muss man mögen. Es gibt auch welche, die sind wirklich High-End. Dann bezahlt man aber auch entsprechendes High-End-Geld. Aber für uns war es vollkommen in Ordnung. Ja, wir brauchen nicht den Mega-Luxus. Der Mega-Luxus war für uns am Ende die Natur und das Ganze drumherum.
Okay, das heißt aber, also wo seid ihr dann da abgestiegen? Ihr seid dann am Hafen angekommen und dann, ja, jetzt sind wir, war es dann ein Homestay oder eine Pension oder?
Genau, ein Homestay. Also wir wurden dann in Vaisai abgeholt Vom Methos Homestay. Und
Hast du übers Internet einfach gefunden oder wie?
Genau, genau, übers Internet. Das hatte ich über Booking.com
Okay.
gebucht. Ihr könnt aber auch, weil bei Booking sind nicht alle Homestays drin. Was auch sehr, sehr gut ist, gibt eine Internetseite, die heißt Stay Raja Ampat. Und da sind alle Homestays drin. Dann kann man das Ganze nochmal nochmal filtern und kann dann sagen, man möchte auf Waigeo. Waigeo ist so diese Hauptinsel von Raja Ampat, wo auch Waisai drauf liegt. Man möchte nach Waigeo oder weiter südlicher Batanta. Darüber erzähle ich nachher noch. Batanta ist die absolute Trauminsel für alle Naturliebhaber. Ich liebe es einfach nur. Und da kann man diese verschiedenen Orte dann nochmal auswählen. Und hat da dann auch nochmal Bewertungen. Bei den Bewertungen würde ich sagen, so bin ich auch vorgegangen, schaut bei den Bewertungen bei Stay Raja Ampat, schaut aber auch, wenn auf Booking.com, da nochmal bei den Bewertungen und auf Google. Weil bei manchen Unterkünften, für die ich mich am Anfang interessiert habe, fand ich, dass es auf Stay Raja Ampat sehr, sehr positiv und sehr, sehr verschönigt die Bewertungen waren. Und auf Google dann eher so ein bisschen so der ehrlichere Durchschnitt, sage ich mal. Von da aus, ja, vom Hafen von Waisai sind wir dann, glaube ich, noch mal 1,5 Stunden noch mal mit Speedboot gefahren.
Ach so, auch noch, okay, ja.
Ja, also sprich am Ende 25,5 Stunden allein von Frankfurt vom Start, bis wir da waren. Dann 1,5 Stunden am Gepäckband. Dann zum Hafen, dann 2 oder 2,5 Stunden weiter nach Waisai, dann das ganze Bürokratische gemacht, das waren glaube ich nochmal 1,5 Stunden und dann nochmal 1,5 Stunden, bis wir dann tatsächlich bei der Unterkunft waren. Also wir waren echt gerädert. Für die Kleine war es komischerweise mal wieder gar kein Problem, sie hat im Flugzeug geschlafen, es war alles gut. Als wir in der Unterkunft ankam, hat sie sofort gesagt, können wir baden gehen, ich will baden gehen,
ja,
und super ins Wasser.
Ja, aber das heißt, aber habt ihr jetzt keinen großen Stopover gemacht, sondern ihr seid dann relativ zügig oder hattet jetzt nie riesen Aufenthalte in Doha oder Jakarta, sonst ging dann relativ zügig weiter.
Genau.
Ja, aber das Coole, und da erinnere ich mich auch noch gut dran, an das Alter, da die Kids, die schlafen halt einfach im Flugzeug oder unterwegs so. Die müssen sich auch um nichts kümmern. Die können ja entspannen, während dann die Eltern alles organisieren, gucken, dass man den Anschlussflug kriegt oder dann irgendwie vom Flughafen zum Hafen kommt. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Heute wird dann eher nochmal gerne, bei Eltern, Kindern wird dann nochmal gemeckert oder keine Ahnung. Oder hier ist kein WLAN oder keine Ahnung was. Also von daher ist das noch eine gute Sache. Aber dann wird man ja auch belohnt, weil das ist ja, wie gesagt, wie du schon beschrieben hast und wir erahnen es ja auch schon, ist ja jetzt auch nicht mal eben so ein 0815 Reiseziel, sondern da bist du ja auch schon, wie gesagt, in einem kleinen Paradies angekommen. Und das, ich wollte ja gar nicht so laut verraten, damit es auch so bleibt, aber das ist natürlich dann auch die Belohnung für diese ganzen Strapazen, ne?
Das ist so. Also wir hatten in der ersten Unterkunft hatten wir so ein Overwater-Bungalow mit einer tollen Terrasse davor. War einfach, ordentlich, aber sauber. Also war vollkommen in Ordnung, war natürlich preislich unschlagbar. Also wir haben da für 5 Nächte 228 Euro bezahlt für uns 3 zusammen. Also wie gesagt, nicht pro Nacht, sondern insgesamt für 5 Nächte. Plus dann nochmal 200.000 Rupien, das sind, ich habe es mir extra mal aufgeschrieben, 11,81 € pro Person pro Tag für die Vollpension, also fürs komplette Essen.
Ja.
Die Kleine hat 100.000 bezahlt, also die Hälfte. Und dafür wurden wir halt wirklich komplett versorgt. Frühstück, Mittag, Kaffee, Abendessen war das komplette Programm. Und die Gastfamilie war sehr, sehr freundlich, kann man nicht anders sagen. Hatten selber auch eine kleine Tochter. Und so häufig ist es tatsächlich nicht, dass westliche Kinder aktuell noch in Raja Ampat sind.
Ja.
Von daher war unsere Tochter da dann schon eine kleine Attraktion.
Ja.
Und es war unfassbar schön. Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, ihr seid am letzten Zipfel von einer Halbinsel. Um euch drumherum, hinter euch ist der Wald, ist der Regenwald. Noch ein Stückchen weiter sind alles kleine Kalkstein, Felsen, Inseln. Nicht große, sondern nur so 100 Meter, 50 Meter breit, die voll bewachsen sind, drumherum das türkisblaueste Meer, was du dir nur vorstellen kannst, Sandbänke. Es ist unfassbar. Also unfassbar schön.
Ja, und du hast ja gerade beschrieben, ihr hattet so ein Wasserbungalow, auf Stelzen nehme ich mal an, ne?
Ja.
Das heißt also, Homestay bedeutet aber in dem Fall nicht, dass ihr bei den Leuten im Wohnzimmer lebt, sondern, also ihr
Nein.
habt da schon eine eigene Unterkunft gehabt, ne? Es gibt ja auch die,
Genau.
dass das nochmal klar ist, ne? Also ihr habt dann schon eure eigene Unterkunft, eure eigenen vier Wände gehabt und musst euch jetzt nicht mit den Leuten das Badezimmer teilen.
Nein, genau so ist es. Genau so ist es. Badezimmer ist auch ein gutes Stichwort, weil das Badezimmer hatte man oder hatten wir tatsächlich nicht im Bungalow,
Ja.
sondern das war ein ganzes Stückchen weiter drinne. Das heißt, wir mussten da immer hinlaufen und wir hatten, das muss man tatsächlich sagen, für die Region den Luxus da schon, dass wir eine westliche Toilette hatten, auf die wir uns normal draufsetzen konnten. Es gibt auch einige noch einfachere Homestays, da hat man tatsächlich nur ein Loch. Und das war uns dann schon wichtig, dass wir wenigstens eine vernünftige Toilette hatten. Eine Dusche braucht ihr da aber nicht zu erwarten, denn es gibt zwei große Wasserfässer. Eins, um mit einem kleinen Schöppekelchen die Spülung der Toilette zu übernehmen und das andere, um damit sich zu waschen und dann mit dem Kelchen zu übergießen und dazu was zu waschen. War gerade für meine Frau ganz am Anfang erstmal eine kleine Herausforderung und Überwindung. Nach den ersten zwei Mal hat sie aber dann auch gesagt, oh du, ist gar nicht so schlimm. Ne,
Ja,
passt
geht.
eigentlich ganz gut. Unsere Tochter hat das total geliebt. Die wollte das eigentlich den ganzen Tag machen und können wir wieder duschen gehen. Aber ja, das sind halt solche Sachen, die sind halt einfach. Und ich meine, man muss es sich ja auch vorstellen, es gibt nun mal auf diesen Inseln da vor Ort, es gibt ja kein Abwassersystem. Es
Ja,
gibt ja
genau.
und keinen Wasseranschluss oder sowas. Es geht halt nicht anders. Von daher ist halt dieses Wasser zum Beispiel halt auch Salzwasser, mit dem man sich da dann am Ende
Ach so,
wäscht.
okay, alles klar, ja, interessant, ja. Ist vielleicht jetzt nicht für jedermann das Urlaubsziel, ne, die es vielleicht irgendwie luxuriös haben wollen, aber viele Menschen und deswegen finde ich es persönlich auch so interessant. Die mögen ja ein wenig das Abenteuer, weil wir haben ja
Ja.
hier bei uns, ne, wir sind ja alles gewohnt und so. Und ich finde das aber total reizvoll, dass man mal wirklich so weit vom Schuss weg ist in der Natur, in so einem kleinen Paradies, nenne ich es, weil ich es, wie gesagt, optisch verbinde ich es mit einem Paradies.
Ja.
Und dann ist es doch, das ist doch total super, da mal so richtig so abzusteigen am Ende der Welt und denk mal, Gott, also hier ticken die Uhren noch ganz anders, ne?
Das ist so, vor allen Dingen, das geht uns halt dann so, es settelt einen halt
Ja,
total. Ich
ja.
sag mal so, einen gewissen Standard oder einen gewissen Luxus, den man sich jetzt im Alltag vielleicht nicht unbedingt bewusst ist, der wird einen halt aber durch so eine Reise unfassbar bewusst. Und wir sagen halt auch, ne, das ist alles dafür eine begrenzte Zeit. Wo man das halt einfach ein bisschen einfacher hat, das übersteht man schon. Und man muss sich halt drauf einlassen, auf das Ganze, aber das hat halt auch am Ende seine Reize.
Wie ist denn das so von der Infrastruktur? Also ist das ein Ort gewesen? Gibt es da Geschäfte oder ist das wirklich, sind das so Homestays oder die Häuser so verteilt entlang der Küste? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also eine Infrastruktur gibt es da quasi gar nicht. Also man hat Also Straßen gibt es da gar nicht, also von Weisei aus schon. Da gibt es dann auch verschiedene kleine Örtchen. Aber da, wo wir, also wir sind ja quasi nach Gum Island, so nennt sich diese Halbinsel, sage ich jetzt mal. Da gab es bei uns in der Nähe, das war ungefähr 20 Minuten entfernt, ein kleines Dorf. Ich schätze mal mit so 100, 150 Einwohnern dann vielleicht. Da konnte man etwas kaufen, aber erwartet bitte keine Geschäfte oder so, sondern da gibt es einfach nur einen Kiosk, wo es diese typischen indonesischen Instant-Nudeln dann gibt, die es da eigentlich überall zu kaufen gibt. Da gab es Wasser, da gab es ein bisschen Kekse und so ein bisschen Süßes. Und das war's dann aber auch. Also Mückenmittel vielleicht noch. Und ansonsten ist man da wirklich mitten im Nirgendwo. Also die nächste Apotheke, der nächste Arzt war auch in Weisei, also auch 1,5 Stunden entfernt, weil wir kamen gerade in der ersten Nacht in die Situation, dass wir eigentlich fast ärztliche Hilfe sogar gebraucht hätten.
Ja.
Weil in der ersten Nacht gab es auf einmal einen riesigen Knall unter unserem Bungalow und ich bin hochgeschreckt und frag mich nicht wieso. Ich bin raus auf die Terrasse gerannt und draußen war noch mal eine Stufe. Die habe ich
Ah.
jetzt eher nicht so gesehen.
Ja.
Und die Balken auf der Terrasse waren jetzt auch nicht so verlegt, dass sie eng aneinander waren, sondern
Ja.
dazwischen waren so 4, 5 Zentimeter Platz. Und ich bin gestolpert, bin mit dem großen Zeh in eine von diesen Fugen reingekommen
Ah.
und mein Körper ist weitergelaufen, der
Ja.
Zeh aber nicht. Das war so ein bisschen schwierig.
Ja.
Und da habe ich mir tatsächlich zum Großteil meine Zehkuppe abgeschert.
Ach, schön, ja, danke dafür, dass du das gemacht
Ja,
hast, ja.
und zum Glück haben wir, was medizinisch, was die Medizin betrifft, sehr, sehr viel immer dabei. Gerade da haben wir noch mal ein bisschen mehr aufgestockt. Wir hatten auch zwei verschiedene Breitbandantibiotikas dabei und so weiter. Und das war tatsächlich gut. Von daher konnten wir eigentlich ganz gut eine, ja, Versorgung gewährleisten da. Ja, ich sag mal, unsere Homestay-Mama ist dann nochmal nächsten Tag nochmal los und hat dann nochmal von irgendeinem Punkt, von irgendeiner Krankenschwester oder so aus dem nächsten Dorf noch zusätzlich eine Jodampulle nochmal geholt, dass wir das besser versorgen konnten, weil das Problem ist, gerade bei meinen Touren und meinen wilden Touren,
Ich
die ich
wollte gerade
mache.
fragen, ja, das kann ja dann auch schnell bei dem Wetter und so, ne? Also sich dann entzünden,
Genau so ist es.
ne?
Und ich habe von vornherein gesagt, okay, ab dem Zeitpunkt, wenn das Ganze irgendwie anfängt zu eitern oder so, ist zum Glück nicht so gekommen, aber wenn
Ja.
das anfängt zu eitern, hätte ich sofort Antibiotika genommen, dass es halt nicht gefährlich wird.
Ja,
Weil
genau.
gerade auch das Schnorcheln da dann vor Ort im Riff ist halt dann auch schon gefährlich, weil die ganzen Polypen setzen sich und die Krebstiere, die setzen sich ganz gerne in die Wunde rein, da geht man raus, die sterben da drin und dann entzündet sich das Ganze
Ja.
natürlich. Von daher, ich hatte so schwarze Nitrilhandschuhe dabei, weil ich wollte natürlich trotzdem auf die ganzen Touren oder auf die Sachen nicht verzichten, habe ich die Finger abgeschnitten von den Nitrilhandschuhen und habe die mir
Hast du
drüber
drüber?
gezogen. Weil das hat das Ganze natürlich richtig schön abgeschlossen. So, das hat ganz gut funktioniert,
Ja, weil
zum
das
Glück.
brennt ja sonst, ich weiß ja nicht, ne, aber es kann ja auch dann mal brennen im Salzwasser und so weiter. Aber es ist natürlich dann auch super bitter. Stell mal vor, du reist dann da überall hin. Den ganzen Weg freust dich drauf und bist dann da so plötzlich so gehandicapt. Ich finde es aber nochmal ganz gut, das Thema mit der medizinischen Versorgung oder so, ne? Also,
Ja.
beziehungsweise, dass man sich selbst auch so ein bisschen ausstattet, weil das haben wir halt auch immer gemacht, wenn wir wirklich irgendwo unterwegs waren. Also jetzt zum Beispiel in Namibia, wo man halt weiß, man ist halt längere Zeit halt so wirklich so vom Schuss. Es gibt natürlich immer irgendwie irgendwelche Wege, um dann an ärztliche Versorgung zu kommen. Nur für den Moment erstmal, und wenn man es irgendwie umgehen kann, ne, dann ist
Ja.
es ja ganz gut, wenn man halt so die typischen Medikamente dabei hat, dass man sich erstmal selbst versorgen kann, ne? Und dann drücken wir natürlich immer die Daumen, dass nichts Schlimmes passiert. Oder ist auch toi 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 zum Glück bisher immer so gewesen, ne? Aber wobei es auch immer interessant ist, wenn man auch auf Reisen dann im Ausland, egal wo, mal zum Arzt muss oder sowas ist. Also
Ja.
da, ich glaube, das sind so kulturelle Erfahrungen, die muss man nicht sammeln, aber es ist auch immer wieder ein Stück weit interessant, wie das dann so abläuft. Und das am Ende kochen sie alle nur mit Wasser und du kriegst auch bei irgendeinem vermeintlichen Medizinmann im Dschungel noch irgendwie Antibiotikum oder so. So habe ich es so. Naja, aber wir haben da auch immer eine ganz gute Ausstattung dabei. Also wenn wir jetzt wieder exotisch wegfahren, wenn wir jetzt nach Frankreich fahren oder Holland, da brauchen wir das nicht. Ne, aber deswegen, das finde ich auch eigentlich ganz wichtig, habt ihr ja auch so gemacht, dass man da auch einfach so ein Stück weit auch für sich selbst so beruhigt ist, ne? Dass man auch sagt, hey, für alle Fälle sind wir erstmal ausgestattet. Ne?
Das ist so. Deswegen diese Basics sollte man gerade da auch dabei haben, weil was halt in dieser Region sehr, sehr verbreitet ist, ist ein gewisser Aberglaube, sage ich jetzt mal, auch was medizinische Versorgung betrifft. Malaria ist vor Ort ein Thema, kein schlimmes und starkes Thema, aber es ist ein Thema, es kommt immer wieder vor. Und wir hatten uns mit dem, ja, mit unserem Host, sage ich mal, im Methos Homestay unterhalten, so ein bisschen mit dem Chef, sage ich jetzt mal so, Jonas. Was man sagen muss, die Leute sehen dort nicht mehr asiatisch aus, sondern melanesisch, also schon wesentlich dunkler und optisch wesentlich mehr, ich sag mal, ähnlich den Aborigines. Und was wir ganz witzig fanden, war, dass unwahrscheinlich viele von denen deutsche Namen hatten. Also er hieß Jonas und dann sein Bruder, der da noch mit dabei war, der hieß Jürgen. Ach Und
ja.
später bei Tanta haben wir noch einen wirklich ganz, ganz tollen Typen kennengelernt, der hieß Hans. Die haben auch alle The Voice of Germany geguckt. Also die sind da, also
Was soll sehen?
es war abstrus. Und ach so, was ich
Aber
jetzt eigentlich sagen wollte, zwecks dem Aberglauben. Er hat gesagt, naja, wir machen das so, wenn jemand Malaria hat, dann springt derjenige eine Woche lang jeden Tag frühs ins Meer und dann ist Malaria weg und dann ist alles gut. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Und wenn nicht, naja, wenn nicht, wenn derjenige da dran stirbt, dann war das von vornherein eh schon so vorgesehen. Dann konnten wir daran auch nichts mehr machen. Dann sollte das von vornherein so sein. Und das ist halt
okay, interessante
für uns
Herangehensweise.
schwierig zu greifen, sage ich mal.
Ja, also im Endeffekt musst du gar nichts machen. Entweder hast du Glück und der gute Geist kommt über dich und heilt dich, oder du hast Pech, dann ist es halt so, ne?
Genau so ist
Aber ich
es.
hoffe mal, dass dann die Erfolgsquote dieser Maßnahme dann relativ hoch ist. Also nicht, dass die dann da alle, weil es halt so ist, dann durch Malaria dahingerafft werden. Ja.
Also die Todesursache für die Einheimischen, also nicht für uns Touristen, aber durch Malaria ist tatsächlich sogar relativ hoch.
Ja gut, vielleicht sollen sie mal ihre Maßnahmen überdenken. Ach ja, aber es ist klar, es ist eine komplett andere Kultur. Und ich meine, so wie du es
Ja.
ja beschreibst, auch ist es ja auch einfach, ja, die Lebensumstände, ne, Kultur
Völlig
etc.,
anders.
das ist dann halt einfach auch so, ne? Das ist interessant. So, jetzt wart ihr da an dem Ort. Was habt ihr da den ganzen Tag gemacht? Konntet ihr von da aus losstarten? Musstet ihr nochmal weiterfahren? Also erzähl mal, wie so der Tag lief und wie du dann deinem Hobby auch noch weiter frönen konntest. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Genau. Also für meine Frau, meine Tochter war es tatsächlich der ganze Urlaub ein reiner Relax-Urlaub, nur baden, ausruhen. Sie sind mal mitgekommen auf kleinere Touren oder so, aber jetzt nichts Größeres. Ich konnte dem Ganzen natürlich da sehr, sehr gut nachgehen. Ich habe eine Tour gemacht mit dem Boot durch diese komplette, das nennt sich durch diese Gum Bay, also durch diese ganzen verschiedenen Buchten zu einem Aussichtspunkt aus. Wo waren wir noch? Dann zu einem, aber Salzwassersee da in der Nähe, der voll war mit Quallen. Also man kennt das ja von diesen Süßwasserseen in
Ja.
Indonesien. Zum Beispiel, da war es ein Salzwassersee mit Ohrenquallen. War auch echt mega spektakulär. Dann habe ich Nachttouren vor Ort gemacht. Man darf eins nicht vergessen, viele Sachen da vor Ort, was man über Wasser machen will, darauf sind noch die Leute nicht so eingestellt, weil die meisten Touristen halt zum Schnorcheln hinkommen
Okay.
und zum Tauchen. Ich muss sagen, das Riff direkt vor der Unterkunft, vor dem Metos Homestay, war nicht so besonders. Da hat die Korallenbleiche schon echt ganze Arbeit geleistet. Also das war echt nicht so schön. Hab dann aber auch Touren gemacht, wo ich die besten Schnorchelspots in meinem ganzen Leben hatte. Also das muss man dazu sagen. Ja, und das heißt, dass alle Aktivitäten, die ihr über Wasser machen wollt, außer wenn es jetzt so um die Paradiesvögel gibt, die es da gibt, Touren dahin, den Rest müsst ihr alles mehr oder weniger erfragen. Und gerade ich war halt auf der Suche. Raja Ampat ist bekannt, ich sag mal so, in der herpetologischen Szene, also alles, was mit Echsen zu tun hat, dass es dort auf vielen Inseln Waranarten, also Baumwaranarten gibt, die es nur auf diesen Inseln gibt. Also der Lebensraum und das Habitat ist sehr, sehr eingeschränkt. Die leben dort endemisch. Und nach genau denen habe ich vor Ort gesucht. Und das muss man natürlich dann auch erstmal den Leuten vor Ort klar machen, weil ich sag mal, die haben nicht jeden Tag die Situation, dass jemand nach genau diesen Tieren sucht. Das
Ja,
ist
also
auch für die eher ungewöhnlich.
ich glaube, die wenigsten, oder? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass dann viele Leute dann tatsächlich zum Schnorcheln kommen und gar nicht so da diese Ambitionen haben, die du da hast. Und ne, das ist ja schon außergewöhnlich.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, also ich kann die Wälder, also die Primärregenwälder auf Raja Ampat echt empfehlen.
Ja.
Auch für alle, die nicht so tief in dem Thema drin sind, weil die Natur da echt unfassbar viel zu bieten hat. Also man hört auch ständig, wenn man durch den Wald geht, die Hornvögel über einen fliegen. Und Hornvögel sind für mich immer so die Hubschrauber eigentlich des Waldes, weil es sich wirklich so massiv anhört, wenn die mit ihren Schwingen über einen fliegen. Und die Natur dort ist noch mal ganz, ganz anders, wie alles, was ich so bisher erlebt habe.
So, ich war jetzt so frei und habe mal, ich reise ja immer, ne, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, mit bei Google Maps, damit ich immer so einen Eindruck kriege, weil, ne, ich höre mir das halt sehr gerne an, aber mich interessiert es halt immer, wo das dann genau ist. Und ich meine, ich habe es jetzt hier auf Google Maps gefunden und habe auch da im Hinterland war dieser Süßwassersee, richtig?
Genau.
Ja, das heißt aber, wenn man es wirklich auf der Karte ansieht oder bei Google Maps, ich finde es ja total abgefahren, weil es ist ja wirklich so, du. Also die Bebauung ist ja an der Küste und im
Ja.
Hinterland ist ja einfach nichts, oder? Also da
Nein.
gibt es dann vielleicht Wege oder so, oder Wanderwege, Pfade, aber so eine Straßen oder so, also das ist ja komplett im Hinterland, ist ja einfach nur
Nur Wald.
Regenwald, Wildnis, weiß ich nicht, ne?
Das ist so. Da gibt es vielleicht dann ein paar Pfade, aber auch nicht so tief rein.
Das heißt, du gehst einfach querfeldein.
Ja, genau.
Da kann man mal lang gehen, weil ich stand auch oftmals schon am Strand, dachte so, jetzt gehe ich mal in den Regenwald rein. Ich erinnere mich da an Costa Rica und dann bin ich so einen
Ja.
halben Meter reingekommen und dann war auch Ende, weil es ging überhaupt nicht weiter. Am Corcovado Nationalpark, da warst du doch
Ja,
auch, oder?
da war ich auch,
Ja,
da war
genau,
ich auch.
okay. Aber du bist reingekommen, ne? Ich habe den Eingang nicht gefunden im Regenwald. Nein, wir waren ja mit den Kindern da, wir waren am Strand, also da ging
Ja.
es halt. Na, aber klar, da geht es ja irgendwann auch. Aber ich finde es halt manchmal einfach, es ist ja Wahnsinn, ne? Aber
Das ist
das heißt,
so.
da ko konntest du.
Da konntest du ganz gut
Ja.
durchgehen, weil du dort Primärregenwald hast und
Ja.
dadurch ist der Wuchs gerade so auf dem Boden nicht so stark. Dadurch kannst du relativ gut durchlaufen. Es ist ein bisschen lichter insgesamt. Trotzdem kann ich jedem nur abraten, da auf eigene Faust einfach nur reinzugehen,
Ja.
sondern mit einem Local am Ende, du verläufst dich. Also das, gerade wenn du dich da nicht auskennst und die Locals haben da so ein feines Gespür dafür, die kennen sich da auch so gut aus. Wir hatten dann später dann bei der nächsten Unterkunft, erzähle ich gleich drüber, hatten wir einen Guide. Ach so, und das ist auch wichtig zu wissen, die sind nicht so auf die Touristen eingestellt, dass die dir Wasser oder irgendwie Früchte oder sowas auf die Touren mitnehmen. Da müsst ihr euch selber drum kümmern. Also da musst du wirklich
Es
selber dran
ist
denken.
kein Picknick vorbereitet,
Nein, genau so ist es. Also es war
wenn
tatsächlich so, die erste Tour, da habe ich auch so gedacht, weil ich es halt einfach bisher so
du.
kannte.
Ja, Mark, ja.
Gut, okay, ne, die werden ja Wasser mitnehmen. Und dann stand ich da und dann dachte ich, hier hat gar keiner Wasser mit. Und auf Patanta hatten wir es mit dem Guide dort. Die hatten für sich selber halt auch nichts mitgenommen. Ich hatte mir da was mitgenommen und habe gesagt, ah, Hans, ich muss mal kurz was trinken. Ja, ich trinke auch gleich was. Und da dachte ich, nee, jetzt bist du mal gespannt, was er trinkt, weil er hat ja nichts mit. Und da war es dann tatsächlich so die Situation, dass er dann zu einer Pflanze gegangen ist, hat die abgeschlagen.
Und
Und
dann,
so wie man es aus einer Doku kennt oder
ja.
aus verschiedenen Filmen und hielt die dann am Ende über sich und da lief dann halt das Wasser direkt in den Mund raus und er hat gedacht, wir brauchen uns nicht zu trinken mitnehmen. Wir finden hier in der Natur alles, was wir haben, ist für uns
So
kein
muss er
Thema.
sein. Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Ganz kurz, weil du meintest, man sollte nicht auf eigene Faust losgehen. Gibt es da Handynetz? Wahrscheinlich
Schwierig.
schwierig, ne? Deswegen,
Sehr,
also
sehr
das,
schwierig.
also auch da, wenn du jetzt einfach losrennst und denkst, im Notfall rufst du irgendwen an oder guckst bei Google Maps, wo du hinter welchem Baum du abbiegen musst, das kannst du ja vergessen. Und andere Frage, wenn die jetzt gar nicht so sehr spezialisiert darauf sind, auf diese Inlandtouren, sage ich jetzt mal, ne? Waren das wirklich Guides oder hast du irgendwo jemanden angesprochen, gesagt, hier, Homestay-Vater oder weiß ich nicht, wer hat denn Lust und Zeit, mit mir mal hier ein bisschen die Gegend zu erkunden?
Genau, eher so. Also es war tatsächlich so, dass ich eher die Gastfamilie angesprochen habe, denen versucht habe zu erklären, nach welchen Tieren ich suche, denen Bilder gezeigt habe. Es standen dann erstmal so ein bisschen ratlos vor mir. Dann haben sie gesagt, na komm, wir fahren mal zusammen in das Dorf. Dann hat er sich darum gekümmert, hat da mit verschiedenen Leuten gesprochen und hat dann gesagt, hier würdet ihr mit ihm zusammen reingehen. Ja, wir gucken, na, und suchen nach den Tieren, alles klar. Und ja, so lief das halt am Ende ab. Also es ist schon sehr einfach, aber man kommt am Ende zum Ziel.
Und sprechen die Englisch? Oder wie war die Verständigung?
Also
Oder wie gut ist dein Indonesisch?
mein Indonesisch ist sehr, sehr eingerostet.
Ja, genau.
Also
Man kennt ja das
genau.
Schulindonesisch, ne?
Also ich sag mal, bis auf 5, 6 Worte kann ich eigentlich gar nichts.
Ja.
In dem Homestay war es so, dass selbst die Gastfamilie nur sehr, sehr einfach Englisch gesprochen hat, selbst da ein bisschen mit Händen und Füßen. Und in dem Dorf war das quasi absolute Katastrophe. Also da konnte man gar kein Englisch sprechen. Ich bin mit Guides losgezogen, die kein Wort Englisch gesprochen haben. Vielleicht Yes und No vielleicht
Ja.
noch, aber das war's dann schon. Da hat man sich dann mit Händen und Füßen verständigt. Das hat aber trotzdem auch
Ja.
funktioniert.
Ich glaube, ich habe das auch schon oft erlebt und auch auf einmal oder ein paar Mal das Negative in China zum Beispiel, weil da ist das Verständnis, finde ich, irgendwie war komplett anders, dass man sich, wenn beide die Bereitschaft haben, miteinander zu kommunizieren, dann funktioniert das auch.
Ja,
ne?
Nur das ist so.
In China hatte ich halt nur tatsächlich mal die Situation, da machst du ja dieses typische hier Essensbewegung und der kapiert überhaupt nicht, was du meinst. Und denkst, okay, eigentlich kann ich, wenn ich hier nur die Hand
Ja.
zum Mund führe, dann ist das, dachte ich, international ein Zeichen dafür, dass es irgendwie um Essen geht und er hat es überhaupt nicht kapiert, ne? So, das ist
Okay.
tatsächlich interessant und das ist mir da
Ja.
öfters aufgefallen, aber sonst finde ich, ist das auch eine total coole Erfahrung, dass man auch irgendwie so mit den Leuten zurechtkommt und vielleicht sogar auch Spaß haben kann, ne?
Genauso ist es, genauso ist es. Also bestimmte Sachen, wenn irgendwelche Situationen passieren oder man ja halt irgendwelche witzigen Situationen hat. Humor funktioniert auch über die Sprache drüber hinweg. Also das
Ja.
funktioniert ganz gut, ja.
So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich stelle ja immer auch so die Fragen, weil es mich auch einfach interessiert, also das ganz Praktische, so wie funktioniert das alles, weil das ist ja schon irgendwie so, das ist ja auch das Reizvolle, ich finde es total super. Jetzt erzähl doch mal, was hast denn du da für Tiere gesehen auf deinen Ausflügen?
Ja. Also, so ziemlich am Anfang, also ich fange jetzt erstmal über Wasser an.
Ja.
Wir haben an dem allerersten Tag eine Tour erstmal zum Dorf gemacht und sind dann in den Wald gegangen. Da haben wir dann schon mal Hornvögel gesehen, vom Weiten schon mal die ersten Paradiesvögel. Dann haben wir, glaube ich, da schon den ersten Palmkakadu gesehen. Also wirklich ein ganz schwarzer, großer Kakadu mit einem leuchtend roten Auge. Unfassbar schön. Und dann verschiedene Amphibien, also Frösche haben wir da gesehen. Ich glaube, eine kleine Schlange haben wir da gesehen. Und dann sind wir zurückgelaufen und das Tierverständnis vor Ort ist teilweise noch ein bisschen anders von der Moral und von der Ethik her, wie wir es
Ja.
kennen. Und dann dachte jemand, er tut uns einen Gefallen und ja, tut uns was Gutes, sage ich mal, und wollte uns seinen Waigeo-Tüpfelkuskus zeigen. Und der Waigeo-Tüpfelkuskus, ihr könnt gerne mal googeln, ist ein wunderschönes Tier, total niedlich, sieht aus wie ein kleines Bärchen, sieht fast so ein bisschen aus wie ein Lemur, ist aber tatsächlich ein Beuteltier.
Wie heißt
Und
der? War
Waigeo, also Waigeo mit AI geschrieben, Waigeo und dann Tüpfelkuskus.
Oh Gott,
Couscous gibt es ja auch noch mal als Essen, aber da ist es
ja.
tatsächlich ein Tier.
Ah, okay, alles klar, ja. Also das sind ja auch Tiere, also hättest du mir das jetzt gesagt, ich hätte jetzt eben nicht unbedingt mit dem Namen was anfangen können, gestehe ich. Aber der ist ja so weiß.
Genau. Weiß, leicht
Wie so
rostfarbenes
ein
Köpfchen, Pünktchen
Dalmatiner.
drauf. Genauso ist es. Genauso ist es. Und
Ja,
wir kamen
das
dann
ist schon
zu.
abgefahren, ne? Ja.
Ja, das ist also unfassbar. Und es ist ja so, dass das Ratscha Ampat liegt ja quasi östlicher von der sogenannten Wallace-Linie. Das ist eine imaginäre
Ja.
Linie, die Alfred Wallace festgelegt hat. Das heißt, westlich davon hat man halt, ich sag mal, um es nur mal ganz grob runterzubrechen auf eine bestimmte Tierart, westlich davon hat man Affen, die einen bestimmten Zweck und ein gewisses Habitat ausfüllen. Und östlich davon hast du dann halt schon Beuteltiere. Und da halt zum Beispiel den Tüpfelkuskus. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall sind wir da dann zu einem nach Hause gegangen. Der hatte wirklich einen Käfig, der war, ich sag mal, vielleicht 60, 70 Zentimeter lang, vielleicht 20 Zentimeter hoch, wo der einen Tüpfelkuskus drin hatte. Den hat er dann rausgeholt, wollte uns den zeigen. Für uns war es fast unerträglich. Das Tier hat unter dem einem Vorderbein schon geblutet und es war wirklich für unser Verständnis, für unser moralisches, ethisches Verständnis war es unfassbar. Häufig wird das da ja dann in solchen Ländern gemacht, dass da dann dafür, dass sie dir dieses Tier zeigen, dass sie dafür dann auch noch mal irgendwie ein paar Euro irgendwie oder da ein paar Rupien haben wollen. Wir haben tatsächlich da nichts hingegeben, weil wir das einfach nicht unterstützen wollen da vor Ort, weil es war einfach nur grausam und ganz, ganz schlimm zu ertragen. Und das habe ich das Ganze trotzdem auch gefilmt, weil das will ich in meiner Serie auch noch mal ein bisschen zeigen, dass das genau solche Sachen sind, wenn man dort vor Ort ist. Solche Sachen sollte man nicht fördern. Geht lieber auf die Guides, auf die Leute drauf zu und sagt, ihr wollt dieses Tier sehen, aber nicht in einem Käfig sehen, sondern wollt das draußen in der Natur sehen. Und nur so kann man Stückchen für Stückchen was verändern. Und
Das ist ja, die Leute haben ja ein anderes Verständnis dafür, ne? Und ich glaube, ne, wenn du mit denen jetzt angefangen hättest zu diskutieren, die würden gar nicht verstehen, was man jetzt eigentlich will, ne? Also das ist eine komplett andere Herangehensweise. Und gerade also in solchen Gegenden, das Tierwohl oder auch ganz schlimm sind ja auch irgendwelche Zoos in Asien oder so, je nachdem. Also da sollte man nach Möglichkeit meiden, damit die vielleicht auch so ein bisschen verstehen, dass das kein erfolgreiches Konzept ist.
Das ist so.
Ja.
Genauso ist es. Ja, und dann am gleichen Tag haben wir dann aber spät, nee, am nächsten Tag haben wir dann tatsächlich auch noch erst einen Waigeo-Tüpfel-Couscous in der Natur gesehen und ich habe dann noch mal eine Nachttour gemacht. Und dann habe ich tatsächlich drei Stück gesehen, ein Jungtier und zwei ältere Tiere. Man muss sagen, dass die Tiere trotzdem relativ selten sind und die gibt es halt eigentlich nur auf Waigeo, also nur auf dieser einen Insel, diesen Waigeo-Tüpfel-Couscous. Während der Reise dann später, wo wir dann nach Batanda sind, hat sich dann noch was ganz, ganz Besonderes ergeben. Das möchte ich aber noch nicht spoilern. Das können die Leute sich gerne in der Serie angucken, weil es hat jetzt tatsächlich das allererste Mal funktioniert, dass ich tatsächlich ein Tier gefunden habe, was in einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Gegend dort bisher noch nicht beschrieben war. Das war natürlich ein unfassbarer Erfolg.
Okay, und das können wir bei dir auf YouTube in der Dokumentation sehen.
Genau, am 30.01. startet die Serie,
Okay, cool.
wieder unter meinem Kanal Komm mit auf Expedition und dann startet die Expedition Raja Ampat.
Ja, das packen wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes natürlich, ne, damit man da auch den direkten Link hat und sich auch ansonsten diese spannenden Videos anschauen kann. Ich finde das sehr cool, auf jeden Fall.
Sehr gern.
Ja, super, das klingt alles sehr schön. Und erzähl mal was zum Thema Schnorcheln. Also bist du Taucher, hast du einen Tauchschein oder war es eher Schnorcheln? Was
Also
ist dann?
einen Tauchschein habe ich auch, hatte da aber tatsächlich mein ganzes Tauchzubehör nicht mit dabei. Ich muss auch sagen, dass ich mit meiner ganzen Technik so schon echt Probleme hatte, überhaupt in Frankfurt zu starten, weil wir viel zu viel hatten und viel zu viel Handgepäck hatten. Aber alles, was halt diese Lithium-Ionen-Akkus sind, müssen ins Handgepäck. Wir waren aber, also ich glaube, man darf, glaube ich, 7 Kilo darf man Handgepäck haben. Und wir hatten zu dritt, glaube ich, 40 Kilo oder so. Also wir waren
Oh,
leicht, leicht
ja,
drüber.
leicht, ja.
Und
Und
aber
alles
Kat
Akkus, ne?
und sehr, sehr viel Akkus. Und Katar war aber zum Glück sehr, sehr kulant und haben wir dann am Ende dann doch noch einen Weg gefunden. Ja, und von daher hat das Tauchzubehör nicht mehr noch mit dazu, also da reingepasst. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ein klein wenig Bedenken, gerade bei diesen recht einfachen Unterkünften, die ich hatte, weil zum Beispiel die nächste Druckkammer und so weiter ist auch relativ weit weg. Und bevor ich das Ganze dort mache, wollte ich auch erstmal ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Land und mit der ganzen Situation sammeln. Da war ich wahrscheinlich ja ein bisschen ängstlicher wie die meisten in dem Bezug. Ansonsten kann man da unfassbar gut schnorcheln. Es funktioniert auch sehr, sehr gut. Es werden Schnorcheltrips angeboten und hatte auch einen sensationellen Schnorcheltrip, wo ich glaube, drei Manta-Rochen relativ nah dann auch gesehen habe. Das ist ganz toll, weil nach dem Methos Homestay sind wir weitergereist zur nächsten Unterkunft und zwar zum Batanta Adventure Homestay. Und da kann ich eine riesen Empfehlung für geben, allein schon wegen dem Host. Und der Host ist der vorhin schon erwähnte Hans. Und Hans ist einfach nur ein absolut cooler Typ. Er hat lange Dreadlocks, läuft eigentlich den ganzen Tag nur mit einer Shorts rum und barfuß, ist eigentlich nur am Lachen, macht permanent nur Witze mit einem. Man fühlt sich unfassbar wohl. Der hat mit mir mit die wildesten Touren mitgemacht, die ich bisher gemacht habe. Hatte dabei auch seinen Spaß. Der Hammer. Und auch da hatten wir einen Overwater-Bungalow. Also dort gibt es zwei Overwater-Bungalows und sechs, die, ich sag mal, 10 Meter vom Strand entfernt sind, also immer noch sehr, sehr strandnah. Und ihr habt da auch wirklich einen richtig, richtig traumhaften weißen Strand. Also auch das, der Hammer, da habt ihr ein wunderschönes Hausriff. Aber da ist es halt auch so, da seid ihr halt wirklich richtig ab vom Schuss, weil da gibt's noch nicht mal ein Dorf, was irgendwie fußläufig irgendwie erreichbar ist oder mit einem Boot in 20 Minuten oder so. Da seid ihr wirklich mitten im Nirgendwo.
Ich bin gerade da gelandet und habe auch Hans entdeckt, ein sympathischer Typ. Und ich sehe es auch tatsächlich, also ich glaube, da hört dann selbst über Google Maps hört es dann auf mit der Schärfe der Umgebung. Da siehst du nur noch ein paar Pixel. Also das sah schon einiges aus, aber da ist also, sehe ich es richtig, dass das ist ja so an so einem Zipfel?
Ja, genau.
Und da ist ja wirklich, also das ist ja gar nichts, was ich so erkenne.
Nein, da ist nichts. Und also, das war schon was ganz, ganz Besonderes, wo wir hingefahren sind mit dem Speedboot dorthin. Als diese Insel, also Bad Hanta ist trotzdem relativ groß, aber als diese Insel vor uns aufgetaucht war und die ist tatsächlich nur grün, du siehst nicht ein Haus oder irgendwas, wenn du auf diese Insel erstmal zufährst, die ist einfach nur grün und naturbelassen. Und das war für mich so Kind der 90er Jahre so ein Jurassic Park Moment. Tatsächlich. Es war unfassbar. Also für mich Gänsehaut pur. Ich habe diese Insel gesehen und wusste sofort, wow, das ist für mich gerade mit meinem Hobby, mit meinen Interessen da dann, für mich ist das ein riesengroßer Spielplatz. Also
ja. Absolut.
Also sensationell, du hast unfassbar klares Wasser. Also in einer Bucht gibt's da eine relativ große Muschelperlenfarm, weil die Wasserqualität halt auch unfassbar ist. Wenn du da schnorchelst, es ist, also zum Glück waren viele Bereiche überhaupt nicht angegriffen von der Korallenbleiche. Dann direkt vor der Unterkunft, ich sag mal vielleicht 100 Meter, 150 Meter entfernt, ist der Manta Point, wo jeden Tag die Mantas hinkommen. Und man muss aber trotzdem mit dem Boot hinfahren, weil da die Strömung sehr, sehr stark ist durch die Gezeiten. Und das ist aber zum Beispiel auch ein Punkt, da nimmt Hans kein Geld dafür. Also der fährt dich diese 100, 150 Meter da raus, geht auch mit dir zusammen schnorcheln und zeigt dir die Tiere, kostet dich gar nichts. Und auch da die Unterkunft war wieder total günstig. Also da haben wir 280 Euro bezahlt für 4 Nächte und aber schon inklusive Essen mit dem Overwater Bungalow. Auch da wieder auch wieder keine Dusche. Mittlerweile ist es aber so, ich glaube, vor 5 Tagen hat der Hans geschrieben, dass er jetzt sogar eine Dusche installiert hat. Also auch das passt da. Das Essen war auch unfassbar gut.
Aber ich meine, man muss ja auch bedenken, das ist ja auch tropisch da, ne? Also ja. Du kannst ja irgendwie ins Wasser springen, keine Ahnung, das ist ja nochmal was anderes. Klar, also du kannst dich halt erfrischen, aber braucht man wirklich eine Dusche oder will man sich einfach mal ein bisschen nass machen oder mit so einer Schöpfkelle drüber? Also es ist auch alles okay, ist auch eine Frage der Gewöhnung.
Genau.
Ich weiß gar nicht, braucht man eine Dusche, muss es von oben kommen? Keine Ahnung.
Ja, du hast aber es ja nicht wie bei uns in teilweise regnerischen, grauen Deutschland, dass du dann sagst, oh, und dann da nach dem Duschen kommst du raus und es ist kalt oder so. Ihr werdet definitiv nicht frieren.
Ja, genau. Also insgesamt Thema Kosten, ne? Also wahrscheinlich war das teuerste der Flug dahin, ne?
Tatsächlich. Mhm. Also der Flug war relativ preisintensiv. Also ich glaube, ich habe für uns dreieinhalbtausend Euro für den Flug bezahlt. Das vor Ort, das ist am Ende nicht mehr schlimm. Also das sind halt wirklich andere Relationen. Die Touren waren für die Region, da dann auch bei Hans, relativ preisintensiv. Wenn du es jetzt weltweit betrachtest mit anderen Ländern, war es natürlich trotzdem nichts. Man darf nicht vergessen, ich habe mit Hans private Touren gemacht. Das heißt, wir sind mit ihm und seinem Bruder mit dem Boot die Flüsse hochgefahren auf Bad Hanta, haben dann das Boot irgendwo geparkt, sind dann da mitten wirklich querfeldein durch den Regenwald gelaufen, nach Tieren gesucht, haben tolle Aufnahmen auch vom Varanen gekriegt und so weiter. Also es war wirklich sensationell. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. War wirklich ein richtiges Abenteuer, mit ihm und seinem Bruder da durchzugehen. Der Spaß ist auch nicht zu kurz gekommen. Der Bruder hat unfassbare Angst vor Schlangen. Und Hans Und Hans hat das ganz gerne ausgenutzt und hat ihm ganz gerne meine Liane zugeworfen und hat geschrien Snake und so. Und wir hatten da relativ viel zu lachen. Und selbst so eine Ganztagestour, da haben wir, glaube ich, habe ich dann umgerechnet 60 € bezahlt. Man darf aber nicht vergessen, das war eine private Tour für ihn, seinen Bruder. Das haben die nur am Ende für mich veranstaltet. Und dafür muss ich sagen, gerade wenn man generell Touren sich weltweit anguckt, ist es ganz okay. Also für uns ist es ganz okay, für die ist natürlich viel Geld, aber für uns ist es echt okay.
Aber deswegen, ich finde es auch völlig in Ordnung. Und ich meine, auch wenn wir nochmal ein anderes Preisverhältnis haben, aber ich meine, du fährst halt dahin, das sind Locals, die leben in einfachen Verhältnissen. Und wenn man dann auch irgendwie so ein bisschen da auch, ich sag mal, die Region dadurch unterstützt, ne? Also das machst du ja dann auch,
Ja.
ne? Und vielleicht hat sich dann davon die Dusche dann hinterher installiert, wer weiß, ne? Also das ist ja
Ja.
irgendwo, ist es doch völlig okay, solange man jetzt nicht über den Tisch gezogen wird, ne? Aber ich finde es dann manchmal auch absurd, wenn man dann irgendwo für 20 Cent essen kann, so, dann kann man trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ein Trinkgeld geben oder keine Ahnung, weil es ist für uns
Das
ja
ist
überhaupt
so.
nichts wert. Und du kannst ja, also ich meine, du musst dir jetzt das nicht mit übertrieben dazuschütten, aber es muss halt einfach fair und auf Augenhöhe sein. Und ich finde das total gut, ne? Und irgendwie bringt man ja den Leuten dann auch was. Und die scheinen ja auch Spaß zu haben. Ich meine, wer hat denn Zeit, auch zu sagen, komm, ich komme jetzt hier mit meinem Gast und mach mal mit dem, dreh mal mit dem eine Tagestour hier durch die Gegend, ne? Also,
Und da war
das.
er echt super flexibel. Also immer, wenn ich gesagt habe, Hans, ich würde gern das machen oder morgen das, ne? Kein Problem
Ja.
jetzt. Mach mal.
Ja.
Gar kein Problem. Und wir haben dann Hans auch, wir hatten relativ, ich glaube, wir hatten 3 Packungen Malariamittel vorgeshalber mit dabei. Und wir haben ihm auch eine Packung dann geschenkt. Er hat ganz am Anfang hat er erst gesagt, weil ich gefragt habe, wie es mit Malariamedizin aussieht. Er sagte, nee, haben wir nicht und ach, braucht man auch nicht so. Und da habe ich ihm gesagt, ach so, sonst hätte ich dir eine Packung. Ah, wenn du mir eine schenken könntest, deutsche Medikamente, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und ja, und ja, super nett, super freundlich, total offen. Die haben abends Musik gemacht da dann für uns. Also es war ein Traum. Und zu Hans fliege ich auch tatsächlich dann nächstes Jahr im Oktober wieder hin, weil ich vom Batanda so begeistert bin von dieser Insel und noch es da noch so unfassbare Möglichkeiten gibt, auch Tiere noch zu entdecken, weil wir haben währenddessen dann noch Geschichten gehört von bestimmten Tierarten, die es da gibt. Da ich schon vor Ort gesagt habe, Hans, ich komme nächstes Jahr wieder. Das ist der Hammer. Dann wird das zwar nächstes Jahr ein bisschen wilder, weswegen ich dann nächstes Jahr dann wahrscheinlich mit meinem Vater zusammen hinfliege, mit dem ich ja auch schon in Costa Rica war. Und das wird dann einfach zu wild, um das dann mit Frau und Kind zu machen. Aber da muss ich wieder hin. Und das kann ich echt jedem empfehlen. Auch wenn ihr nach Batanta wollt, guckt, der heißt Hans Saleo und die Unterkunft Batanta Adventure Homestay, der Hammer. Absoluter Hammer, total gastfreundlich, so wie man sich's wirklich wünscht. Also sensationell.
Jetzt wollte ich gerade dich um ein Schlussfazit bitten und ich glaube, wenn jemand sagt, ich fahre da nächstes Jahr wieder hin, dann reicht das schon als Aussage am Ende des Tages, ne?
Andi, wenn es okay wäre, würde ich gerne noch, wir waren dann noch in einer Unterkunft, da
Ja,
würde ich
auf
noch,
jeden
die würde
Fall.
ich noch ganz kurz gern umreißen, weil das was ganz Besonderes war. Wir waren danach in der Raja Ampat Eco Lodge. Die wird geführt von Jack und Jack ist Brite. Und der hat dort wirklich was geschaffen, was mich echt berührt hat und was ich unfassbar toll finde. Also das ist wirklich dann eine höherwertigere Lodge, richtig? Das Essen war absolute Spitzenklasse. Da habt ihr dann auch eine Dusche, auch eine warme Dusche dann. Das ist insgesamt ein bisschen höher. Jack hat tatsächlich nur 2 Bungalows, also es können tatsächlich immer nur 2 Pärchen oder bei uns ein Pärchen mit Kind und so und ein anderes Pärchen dort übernachten. Ihr habt auch wirklich einen wunderschönen, traumhaften Strand dort, könnt ganz, ganz toll baden. Jetzt soll sogar noch eine Tauchbasis da noch mit entstehen. Und was das eigentlich Besondere ist, dass Jack dieses ganze Thema Eco Lodge lebt. Also er hat direkt hinter der Unterkunft hat er einen riesigen Garten angelegt. Da sind alleine 140 Fruchtpflanzen, also 30 Arten von Früchten alleine, die er dort anbaut, 57 Arten an Gemüse, was er anpflanzt, alles bunt gemischt, sage ich mal. Also ihr dürft da keinen deutschen Garten, sage ich jetzt mal, erwarten, sondern es ist wirklich ein biodiverser Garten. Und dadurch tut er sich selber versorgen, die Unterkunft versorgen und die können sogar noch zusätzlich was verkaufen auf dem Markt. Der Fisch kommt auch immer ganz, ganz frisch und nur so, wie er gebraucht wird. Und ja, alles ist darauf eigentlich ausgelegt, um so naturfreundlich wie möglich zu sein. Und Jack hat zum Beispiel aktuell ein Projekt, was wir auch von Commit auf Expedition unterstützen, dass die Korallenriffe vor Ort im Prinzip neu, was heißt angepflanzt werden, aber neu geschaffen werden. Da werden Konstruktionen gebaut, wo dann die Korallenstücke draufkommen, dass die wachsen, dass da neue Korallenriffe entstehen. Jeden Tag taucht er da und schaut, wie es denen geht. Wenn die anfangen zu bleichen, dann setzt er die ein kleines bisschen tiefer, dass die ein bisschen kühler stehen. Und ja, und in Zukunft werden wir da wahrscheinlich noch zusätzliche Projekte haben, Rewilding-Projekte, wo also er möchte ganz gerne vor Ort noch mal relativ große Gehege bauen, wo wir dann vor Ort Tiere, die dort eher relativ selten sind, die dort dann im Prinzip gezüchtet werden, direkt vor Ort und dort vor Ort dann auch wieder in die Natur ausgelassen werden.
Weil Jack, ist das ein, ich hab's, hast du gerade eben gesagt, ein Einheimischer oder ist das, nee, das
Nee,
ist jemand,
Brite.
ein Brite, ne? Das ist ja ein total super Projekt und war es interessant, ob die Leute vor Ort selber dieses Bewusstsein haben oder ob jemand dahin geht und entdeckt so, ne, dass man da so eine Initiative gründen kann und starten kann. Das ist natürlich ein sehr cooles Vorhaben. Das können wir auch alles, wenn du magst, ne, in die Shownotes packen, dass man halt
Sehr, sehr
auch vielleicht auch
gerne.
sich solche Aktionen und solche Initiativen auch mal anschauen kann, weil das finde ich gerade tatsächlich sehr reizvoll, ne, das anzuschauen und zu gucken, wie Leute auf die Idee kommen, sich irgendwo ans andere Ende der Welt zu begeben oder sowas sich aufzubauen oder auch für diese Region da irgendwie so eine Initiative zu starten, ne? Das ist
Ja,
sehr, sehr cool.
unfassbar. Also
Ja.
er tut auch sehr, sehr viel, gerade weil du es eben angesprochen hast, bei den Locals, um dieses Bewusstsein zu
Ja.
schaffen, ne? Und um denen auch zu zeigen, dass nachhaltiger Tourismus der sinnvollste Tourismus ist, ne? Und dass das, was viele Leute da vor Ort auch als selbstverständlich erachten, die Riffe, die Fische, über Wasser, die Tiere, die Paradiesvögel und so weiter, dass es viel, viel mehr Sinn macht, anstelle die Tiere am Ende zu töten und da kurzfristig oder zu fangen und zu verkaufen, um da kurzfristig Geld rauszuziehen, das viel, viel mehr Sinn macht, das lieber in den sanften Tourismus zu überführen und die Leute lieber vor Ort die Tiere sehen, dass sich da auch nachhaltig auf lange Zeit mehr Geld machen lässt und dass das mehr Wohlstand bringt, wie dieser ganz kurze Erfolg oder dieses ganz kurze Geld. Also deswegen, ich kann nur sagen, ich liebe Raja Ampat, ich habe es jetzt lieben gelernt. Es war wunderschön, es war mit einer unserer schönsten Reisen. Und flieg nach Raja Ampat, hab eine tolle Zeit dort. Es ist einfach nur der Hammer.
Ja, vielen Dank. War wieder eine große Freude, sich mit dir zu unterhalten und an deiner Leidenschaft teilnehmen zu können. Es ist ja tatsächlich auch so, ne? Das ist eine Reise, das ist jetzt kein Pauschalurlaub für jedermann.
Ja.
Ich finde sowas spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, sowas auch zu unternehmen. Aber auch selbst wenn man sagt, okay, ich will aber lieber eine Dusche haben und ich will lieber vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Luxus oder, naja, wir müssen ja gar nicht von Luxus
Ja.
sprechen, einfach einen gewissen Standard haben, dann ist das auch völlig okay, aber trotzdem kann man sich dann diese Geschichten anhören und von dir lernen und das finde ich trotzdem total spannend. Selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist für mich jetzt persönlich nichts, was ja völlig okay ist. Aber ich finde solche Geschichten total spannend. Und ja, wie gesagt, also ja, ich hatte es tatsächlich, als du erzählt hattest, dass du da hinfährst, habe ich mich da schon so ein bisschen schlau gemacht. Da haben wir gesagt, komm, ich will auch nicht zu viel lesen. Ich lasse mich
Ja.
einfach von dir berieseln und genau, habe jetzt alle Informationen, die ich brauche. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass die Menschen sich das auch gerne anhören, wenn du berichtest. Und genau.
Genau ist. Und wenn ich irgendjemand diesen Funken, den ich vor 6, 7 Jahren gekriegt habe, irgendjemand jetzt diesen Funken geben konnte und der irgendwann rauskommt und ich da irgendjemanden Gefallen tun konnte, dann hat man schon alles erreicht, was man erreichen wollte.
Ja, absolut. Ja, Nils, vielen Dank dafür. Wie gesagt, war eine große Freude und ich bin gespannt, ja, was noch so ansteht. Wir verfolgen das natürlich, wir bleiben in Kontakt und wir werden es sicherlich früher oder später wiedersehen und uns über die schönen Reisen auf dieser wunderbaren Welt unterhalten, austauschen.
Auf jeden Fall, das macht man, Andi. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir, mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr in Zukunft auch weitere Episoden nicht verpassen wollt, dann kann ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Das geht, egal mit welcher Plattform ihr unterwegs seid. Ihr könnt auch Bewertungen abgeben, darüber würden wir uns sehr freuen. Vielleicht mal 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr könnt auch Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Also fühlt euch frei, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Auf unserem Reiseblog gibt es auch ganz viele Reisetipps und Reiseinspirationen. www.travelisto.net kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Also, dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns in einer der nächsten Episoden. Macht's gut!